Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. In dieser Folge erwartet dich eine Geschichte, die Mut macht und die leise daran erinnert, dass unsere Kindheitsleidenschaften ein ganz guter Kompass sein könnten für berufliche Erfüllung. Valentina Teinitzer hat nach einem Masterstudium und einem vielversprechenden Karrierestart im Konzern gemerkt, das ist nicht mein Weg. Schlafstörungen, innere Leere, depressive Verstimmung. Bis die Pandemie sie zu einem Stillstand zwang, der alles verändert hat. Was dann geschah, ist außergewöhnlich. Valentina hat nicht nur einen radikalen Umstieg gewagt, sondern auch ein neues Berufsfeld in Deutschland mitgeprägt. Heute arbeitet sie als Floral Artist an der Schnittstelle zwischen Kunst, Design und floraler Installation mit einem eigenen Studio, großen Kunden und einem klaren Sinn für das, was sie wirklich erfüllt. Wir sprechen über berufliche Identität, das Loslassen alter Konzepte von Erfolg und die Kraft, die darin liegt, den eigenen inneren Bildern zu vertrauen, auch wenn sie vielleicht nicht ins Raster passen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge, dein Janike. Herzlich willkommen, Valentina. So schön, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast bist. Ich würde gerne mit der ersten Frage mit dir starten, und zwar, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Hi Janike, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr, über das Thema berufliche Erfüllung ein bisschen zu sprechen, weil ich glaube, ich habe einen ziemlichen Transformationsprozess durchgemacht die letzten Jahre. Und zwar war ich nach meinem Studium so ein bisschen in diesen gesellschaftlichen Zwängen, aber vielleicht auch in meinen eigenen geistigen Zwängen irgendwie gefangen und habe gedacht, ich muss unbedingt wirtschaftliche Karriere machen und ich muss in den Konzern und ich muss die Karriereleiter hochrennen am besten. Bis ich dann tatsächlich nach meinem Masterabschluss auch wirklich im Konzern unterwegs war und da relativ schnell gemerkt habe, dass es gar nicht so meine Welt ist und gar nicht die Welt ist, von der ich dachte, das wäre genau das für mich Passende. Relativ fix ist mir dann auch bewusst geworden, dass es sich total auf meine, erstens mal mentale Gesundheit, aber dann auch auf die körperliche Gesundheit ausgelegt hat. Mit Schlafstörungen, mit wirklich depressiv verstimmten Phasen, was eigentlich ganz untypisch für mich selber war. Und dann habe ich während der Corona-Zeit tatsächlich mich und meine ganzen Gedanken alles mal hinterfragt und gedacht, was will ich eigentlich im Beruf machen? Und wie will ich meine Zeit in meinem Leben verbringen? Weil eigentlich sollte ich ja irgendwie erfüllt sein oder zumindest mal mit Spaß an der Arbeit irgendwie dabei sein. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr große, tiefgehende Frage für mich, die ich mir aber eigentlich sehr schnell beantworten konnte, weil ich schon immer seit Kindheitstagen mich sehr, sehr gerne mit Blumen befasst habe und mich damit umgeben habe und eigentlich auch Floristin werden wollte nach dem Abi. Hat dann aber nicht alles so funktioniert, sondern ich bin erstmal an die Uni gegangen und habe studiert, war super. Und dann ist es mir aber wieder so wie Schatten von den Augen gefallen, dass, glaube ich, meine berufliche Erfüllung irgendwie mit Blumen zu tun haben muss. Und dafür habe ich mich dann auch entschieden. Während der Corona-Zeit habe ich wieder angefangen, während der Kurzarbeitsphase mich mit Blumen zu beschäftigen, für mich und meine Freundinnen Sträuße zu machen. Habe wirklich gemerkt, okay, das Handwerk mit dem Medium Blumen, das liegt mir total. Ich kenne mich extrem gut aus, habe viel Fachwissen, habe eine Kreativität, die vielleicht jemand anders in dem Umfang jetzt mit dem Medium nicht hätte. Und habe dann kurzerhand entschlossen, ich werde mit Blumen arbeiten.
Das war jetzt echt ein Schnelldurchlauf durch deine Umstiegsgeschichte. Vielen Dank dafür. Und wenn du mal beschreiben würdest, worin deine berufliche Erfüllung besteht, also was genau bedeutet das für dich? Ne? Also alle definieren das irgendwie ein bisschen anders. Für den einen ist es ganz stark die Sinnhaftigkeit, für den anderen ganz stark die eigenen Stärken einsetzen zu können. Also was würdest du sagen, ist für dich wichtig, um wirklich diese berufliche Erfüllung spüren zu können?
Ja, absolut. Es stimmt, dass es für jeden so ein bisschen unterschiedlich ist. Und ich glaube, bei mir ist ein ganz, ganz großer Punkt irgendwie so eine Art Freiheitsdrang oder auch so ein bisschen unabhängig sein von größeren Strukturen, sondern dass ich selber vielleicht entscheiden kann, was ich gerne machen wollen würde, dass ich aber auch ins Gefühl reingehen kann. Also ich fühle in mich rein, wie eine Installation zum Beispiel sein soll oder ich sehe die Dinge vor meinem inneren Auge und in Kombination mit dieser Kreativität, die Fantasie, die ich irgendwie innerlich spüre, ausleben zu können. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich gewesen. Und es war natürlich in dem anderen Umfeld nicht so gut möglich, wie jetzt bei mir in meinem Floral Design oder Floral Art Umfeld. Das heißt, das Ausleben von der Fantasie und von diesen Welten, die ein bisschen fernab von unserer eigentlichen Realität sind, das ist für mich eine große Erfüllung gepaart mit ja, einer Freiheit und einer Selbstbestimmung, dass ich selber bestimmen kann, wann ich eigentlich was umsetzen möchte, ist in der Realität nicht immer so, weil ich habe natürlich auch Kunden, die dann mir Deadlines vorgeben oder bestimmte Konzepte möchten. Aber in der Grundstruktur, diese Freiheit als selbstständige Person zu haben, ist für mich auch sehr, sehr relevant gewesen. Oder immer noch tatsächlich, ja.
Und das klingt jetzt alles total klar. War dir das immer schon klar, dass das entscheidende Faktoren für dich sind? Oder wie hast du das herausgefunden, dass genau diese Parameter für dich so entscheidend sind?
Ehrlich gesagt war mir das lange gar nicht klar. Vor allem war mir nicht klar, dass Kreativität tatsächlich auch was Richtiges in Anführungszeichen ist und man auch diesem Wege eine Chance geben kann und da reinfühlen kann. Und ich war schon immer ein kreativer Mensch und auch ein kreatives Kind, aber habe das für mich nie als was Ausschlaggebendes fürs Berufsfeld irgendwie gesehen. Und erst tatsächlich, als ich dann wirklich in einer beruflichen Phase war, in der es mir einfach nicht so gut ging, mental vor allem, habe ich gemerkt, dass Kreativität eigentlich eine ganz schön krasse Gabe ist. Und das kann man nicht so gut lernen wie Matheaufgaben zum Beispiel oder so oder eine Excel-Tabelle befüllen, sage ich jetzt mal salopp. Und eigentlich eher so aus dem Leid heraus ist mir eigentlich erst bewusst geworden, was meine Stärken sind, was ich cool finde, was ich gerne mache und wie ich eigentlich so mich durchs Leben bewegen möchte, dass ich an vielen Orten sein möchte, dass ich viel erleben will, dass ich mit vielen Menschen in Kontakt sein möchte und von anderen auch lernen und Ideen aufsaugen möchte und irgendwie in einem inspirativen Umfeld mich bewegen möchte. Und das ist mir eigentlich erst in dem Moment klar geworden, als es eigentlich schon zu spät war, sage ich jetzt mal. Aber zu spät war es dann am Ende doch zum Glück noch nicht.
Da würde ich gerne noch mal tiefer mit dir eintauchen, weil du hast ja die Pandemie angesprochen. Du musstest dann ja erst zu Hause bleiben und aus diesem Zuhausebleiben hat sich dann ja eine längere Zeit doch auch entwickelt. Vielleicht kannst du das noch mal beschreiben. Wie war das so für dich und aus welchen Gründen hast du dich dann zu welchen Schritten entschieden?
Also für mich war die Zeit tatsächlich zu Hause während der Kurzarbeit gar nicht so schlecht wie vielleicht für den einen oder die andere, weil ich in dem Moment kurz mal durchatmen konnte und nicht mehr ins Büro gehen musste und nicht mehr mit diesem inneren Kloß kämpfen musste, dass ich da eigentlich gar nicht hin möchte und mich da nicht wohlfühle und ich mich da irgendwie doch gar nicht so gesehen habe. Das heißt, für mich war das wie so eine Art Reset, dass ich in dieser kurzen Zeit, das waren nur 3 Monate, aber das hat für mich gereicht, um zu verstehen, du musst ein Reset in deinem Leben machen und fühl in die Situation rein, stell dir Fragen, hinterfrag dich selber, frag dich, was deine Stärken sind und wo du dich vielleicht siehst als Mensch und wie dein Charakter ist. Ich bin eher ein lauter, hibbeliger Mensch und ich bin gern mit anderen Menschen unterwegs. Ich teile gern meine Ideen und ich will was mit den Händen machen. Ich muss irgendwas kreieren, erschaffen. Und das ist mir dann auch tatsächlich wirklich mit dieser aktiven Reflexion klar geworden, dass ich Fantasie habe, die ein bisschen weiter geht vielleicht als das Klassische und auch Fertigkeiten und Fähigkeiten habe, Dinge zu bauen, Dinge zu installieren, ja, mir Dinge auch vorzustellen. Und das war ein aktiver Prozess. Also das kann man sich so vorstellen. Ich saß dann in meiner Vierer-WG und war ein Wochenende zu Hause alleine. Alle waren ausgeflogen und wir hatten einen schönen Erker. Das war ziemlich kalt, Februar, März, sowas. Ich habe Kerzen angemacht. Ich habe mich in diesen Erker gesetzt, meinen Laptop angemacht. Hab 3 Tage lang von morgens bis abends nur recherchiert, was gibt's eigentlich in dem Feld Blumen, was kann ich denn damit überhaupt machen? Und ich komme ja eigentlich so ein bisschen auch aus der Werbung, Marketing-Background und so weiter. Und wie kann man denn solche, naja, Fantasiewelten bauen, aber mit Blumen? Und viel, viel Recherche, viel aktive, ja, Persönlichkeitsentwicklung auch innerhalb von 3 Tagen. Das klingt total crazy, aber schon allein eine Frage sich zu stellen oder 2, was kann ich und was will ich, das war wirklich wie so ein Knall, der dann passiert ist und mir die Augen geöffnet hat und dann gesagt, okay, nach der Recherche weiß ich jetzt echt genau, was ich machen möchte und ich probiere es einfach aus, weil schlimmer als jetzt kann es eigentlich gar nicht sein. Und ja, so war so ein bisschen auch der Prozess während der Zeit zu Hause.
Du musstest dann ja noch kündigen, nehme ich mal an.
Ja, genau. Also das war bei mir tatsächlich sowieso ein befristeter Vertrag, der dann ausgelaufen wäre, aber eigentlich verlängert worden wäre. Deswegen war auch dieses Gefühl von Kündigen vielleicht nicht so extrem krass, sondern ich habe einfach den Vertrag nicht verlängert im Endeffekt. Aber trotzdem war das natürlich eine aktive Entscheidung, aus der Festanstellung rauszukommen, in meine eigene Welt, in meine eigene Anstellung sozusagen und Selbstständigkeit vor allem, was mir auf jeden Fall bewusst war, aber irgendwie in dem Ausmaß, was es bedeutet, ein Unternehmen zu gründen, ein Business zu gründen, mit einer Existenzgründung vielleicht anzufangen und das hat sich jetzt irgendwie in eine große Company entwickelt, das war mir von Anfang an gar nicht so extrem bewusst. Also ich wollte einfach nur für mich selber einen Job schaffen, der mich erfüllt, der mich glücklich macht, wohin ich einfach gerne gehe und meine Ideen ausleben kann. Und so, ja, hat das begonnen damals 2020 im Juli, letzter Arbeitstag, und war dann so ein halbes Jahr in der Findungsphase, würde ich sagen. Und Januar 2022 habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und habe das Gewerbe angemeldet.
Super cool. Du hast das ja in einem Bereich gemacht, den es so ganz konkret oder ausgeprägt ja in Deutschland und Österreich, Schweiz noch gar nicht gab. Warum bist du nicht einfach Floristin geworden?
Das ist natürlich, ja, eine gute Frage. Also ich wollte ja früher nach dem Abi eigentlich Floristin werden, aber man muss auch sagen, und da darf man leider nicht sich von der Schönheit der Blumen blenden lassen, Florist sein oder Floristin sein ist ein extrem harter Job. Man steht den ganzen Tag in der Kälte, man hat nur aufgeschnitzte Finger, dir ist immer kalt, du verdienst unfassbar wenig Geld für das, was du eigentlich körperlich und kreativ auch leisten musst. Und dann hätte ich nochmal eine komplette Ausbildung von 2,5 Jahren oder so machen müssen. Aber nachdem ich natürlich einen Masterabschluss hatte, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und ich wollte auch nicht diese klassischen lehrbuchartigen Floristensträuße binden, sondern ich wollte ja Welten bauen mit Blumen, also botanische Welten, floristische Installationen oder florale Skulpturen und so weiter. Und das würde natürlich innerhalb von einem Blumenladen als Floristin im klassischen Sinne gar nicht funktionieren, weil da ist erstens das Know-how, das Wissen gar nicht da, aber auch die Nachfrage von den Kunden nicht. Dementsprechend war für mich ganz klar, ich mache mein eigenes Ding. Ich will irgendwie ja künstlerischer arbeiten und nicht so lehrbuchartig mich irgendwie auch da wieder verhalten müssen, sondern ich will umsetzen und kreieren, was ich fühle und was ich selber vor meinem inneren Auge sehe, ohne dass jetzt ein Meister zum Beispiel zu mir kommt und sagt, hey, mach den Blumenstrauß bitte komplett rund, weil wir machen das so. Genau. Und deswegen war dann tatsächlich auch relativ easy für mich zu entscheiden, dass ich eher in die Richtung Floral Design, aber auch Floral Art, das hat sich in den letzten 2 Jahren verstärkt ausgeprägt, weil ich eben künstlerischer arbeiten wollte, sehr skulpturale Formen bilden wollte, hängende Skulpturen bauen wollte und so weiter. Also eigentlich alles, was ein Blumenladen nicht macht oder ein klassischer Florist, wollte ich machen. Und dementsprechend war das dann nach Recherche ganz relativ schnell klar, weil im Ausland gibt es schon, vor allem auch UK, USA, Australien und so weiter. Und vor 4 bzw. fast 5 Jahren jetzt, wo ich angefangen habe, da gab es in Deutschland 2 Studios, die das gemacht haben. Also 2 wirklich große, bekannte Studios. Und das war natürlich für mich dann auch so ein Gedanke, so hey, es gibt das eigentlich noch gar nicht so richtig. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig, weil keiner kennt das Feld. Du musst es erstmal kommunizieren, in die Welt tragen, erstmal die Vorteile davon erklären und den Brands überhaupt erklären, warum die dich jetzt buchen sollen. Aber wenn die Brands dann irgendwie verstanden haben, was für einen Mehrwert es hat für deren Kampagne zum Beispiel oder für irgendein Brand-Event, eine Präsentation von einem neuen Produkt, dann gab es nicht viel Auswahl. Und dann war ich natürlich schnell gefragt. Und ja, da habe ich mich dann richtig reingestürzt von Anfang an und habe mir ja relativ schnell ein großes Portfolio aufgebaut an eigenen Projekten, an Kreativprojekten, die ich umsetzen wollte und dann aber auch relativ fix erste Kunden und Kundenprojekte an Land ziehen können.
Das klingt so mutig und auch so frei. Was würdest du sagen, woher hast du diese innere Freiheit auch genommen, zu sagen, okay, ich gehe nicht den klassischen Weg, sondern ich baue mir oder schmiede mir meinen eigenen Weg?
Das ist so eine Frage, das finde ich total crazy, weil ich habe mir die selber nie gestellt. Also für mich war das auch nie so ein Movement von, oh, mega krass mutig oder so, sondern ich kam eher aus einem, mein Leid war einfach zu groß, als dass ich dann noch länger drin bleiben wollte. Und in der Corona-Zeit war es auch nicht so, als hätte man woanders einen Job bekommen. Deswegen dachte ich so, ja, egal, eigentlich, egal was du machst, es kann nur besser werden. Versuch es einfach mal aus oder probier es einfach mal aus. Und deswegen war für mich dieses, ich war da relativ mutig, irgendwie erst im Nachhinein so klar, dass, weil natürlich gehört der Mut dazu, alles in Sand zu setzen, ne? Deine Festanstellung aufzugeben, dein festes Gehalt aufzugeben, dein Leben irgendwie, dein Lebensstandard irgendwie auch hinzuschmeißen. Aber das war mir in dem Moment nicht bewusst, vielleicht auch zum Glück, weil diese Naivität oder auch eher diese Freude, dass ich vielleicht das machen kann, was mich selber erfüllt, war so viel größer als die Angst zu versagen oder zu scheitern. Und das Interessante dabei war auch tatsächlich, ich war irgendwie innerlich so überzeugt von diesem Floral Design und dass ich die Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu habe, dass ich das eigentlich nie in Frage gestellt habe, dass ich eventuell da sogar, dass es nicht klappen könnte. Also irgendwie war ich im Geiste so überzeugt von dieser Idee und von meiner Vision, dass die mich so stark durchgetragen hat, ohne mich irgendwie ja mit Angst zurückzuhalten. Das Einzige, was ich natürlich zugeben muss, ist die finanzielle, naja, andere Situation einfach, ne? Du hast kein Gehalt mehr, du musst alles, was du irgendwie gespart hast, in diese Firma stecken, du kannst dir nichts leisten, musst auf alles verzichten. Ist schon krass, also das ist eine finanzielle Extremsituation, muss ich sagen, so die ersten 2 Jahre eigentlich, ne? Und das hat mich dann schon teilweise so ein bisschen auch im Kopf gelähmt und auch da musste ich dann aktiv dagegen gehen, von wegen, ja, also finanzielle Abhängigkeit oder Existenzangst, das lähmt dich in deine Kreativität, da kommst du nicht damit weiter. Das musst du irgendwie hinter dir lassen. Oder lass es so fallen, dass es dich wenigstens nicht geistig paralysiert. Und auch da war wieder so ein aktiver Prozess nötig und dass man sich da selber mit viel Disziplin und Glaube und Vision irgendwie durchpusht.
Kennst du schon meinen wöchentlichen Newsletter 3 Minuten für deine Karriere? Jeden Montag verschicke ich zum Start in die Woche einen Impuls, eine Fragestellung, die dich beruflich voranbringt. Lesbar in maximal 3 Minuten. Wenn du dich der Community von mittlerweile über 4000 Menschen anschließen möchtest, die sich jeden Montag in aller Kürze zum Start in die Woche mit dem Thema berufliche Erfüllung auseinandersetzen, dann melde dich sehr gerne an auf meiner Webseite unter janikestoer.com/newsletter. Den Link findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche schon die erste Fragestellung für dich reflektierst. Jetzt geht's zurück zur Folge. Viel Freude dabei, dein Janike.
Du hast dann ja auch so abgefahrene Sachen gemacht, wie öffentliche Plätze zu gestalten, hast Blumen gekauft von deinem eigenen Geld und hast einfach so Installationen gemacht im öffentlichen Raum. Erzähl mal, also und auch das finde ich ja wahnsinnig mutig, total das Invest zu machen, daran zu glauben, aber einfach sicher zu sein, so das wird cool.
Ja, das ist echt eine coole Nummer gewesen. Das war auch relativ am Anfang. Das hieß, oder ich habe es damals Flowerbombs genannt. Die mache ich tatsächlich immer noch. Ich habe auch jetzt dieses Jahr noch eine größere geplant, woanders, aber nicht in Deutschland, sondern vielleicht in einem anderen Land. Aber tatsächlich war einfach so, meine Idee war, hey, Guerilla-Marketing funktioniert eigentlich immer. Über Nacht irgendwas aufbauen, wo kein Mensch weiß, was es ist, woher es kommt. Und dann aber auch mit Blumen, was natürlich ein Medium ist, was meistens alle Menschen irgendwie begeistert oder zumindest mal ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und da muss ich natürlich auch sagen, das Medium hat mir natürlich super geholfen. Also wenn ich da jetzt irgendwie Bauklötzchen hingestellt hätte, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber mit Blumen, eine Guerilla-Aktion, eine riesige Floral Installations über Nacht zu bauen und am nächsten Tag war sie da, das war natürlich dann Stadtgespräch. Ich komme oder ich wohne in Stuttgart, was jetzt keine mega große Stadt ist, also spricht sich schnell rum, dass da was passiert ist und dann ist natürlich auch die Frage, okay, wer war das eigentlich? Und so über Social Media, ich habe es natürlich alles gefilmt mit Freunden, die mich da begleitet haben und mir ihr Know-how und ihre Filmkunst geschenkt haben und dann konnte ich es natürlich über Social Media gut spreaden. Radio war dabei, die Zeitung und so weiter. Also es wurde dann schon relativ schnell ein Stadtgespräch, was mich als Brand oder als Name überhaupt erstmal auch bekannter gemacht hat. Und das war eigentlich auch mein Grundgedanke. Also ich muss irgendwas machen, was in kurzer Zeit meinen Namen irgendwie ein bisschen in diese Stadt katapultiert. Und deswegen habe ich mich damals für diese Flowerbombs entschieden.
Wie genau sah das aus? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe mir zuerst einen Platz gesucht in der Stadt, der jetzt nicht unbedingt der allerschönste ist oder ja, ich sag mal, trotzdem sehr viel Fluktuation oder viele Menschen, die dran vorbeigehen, passieren und habe mir gedacht, hey, das ist so trist alles, es ist März, es ist arschkalt, es ist dunkel, es wird irgendwie gar nicht mehr hell, wir sind alle in der Krise, lass doch irgendwie mal einen Platz suchen, ja, wo viele einfach dran vorbeikommen und das erleben können. Und dann natürlich auch, um die Stadt so ein bisschen zu verschönern, weil das eben kein wunderschöner Platz war. Also gerade so dieser Kontrast zwischen Tristesse und irgendwie grauer Beton und irgendwie auch nicht der allerschönste, ästhetischste Ort der Stadt aufblühen lassen, wortwörtlich, mit einer Installation aus Blumen. Und da dann über Nacht, wir hatten nicht viel Zeit, ich glaube, wir hatten 2,5 Stunden Zeit, es waren richtig, richtig viele Blumen. Das war auch ein großes Invest, wie du gesagt hast am Anfang, weil Blumen sind extrem teuer. Blumen sind Luxusgut. Vor 5 Jahren noch nicht ganz so teuer wie jetzt, aber jetzt bin ich mal schon rein. Deswegen muss man natürlich auch immer sehr gezielt seine Marketingaktionen sich überlegen. Gerade wenn man kein Fremdkapital oder Investoren oder sowas drin hat, wo man dann einfach sagt, hey, let's try, egal, wir haben eh genug Geld. Bei mir war ja wirklich jeder Euro von mir selber, den ich mir zusammengespart habe. Und auch bis heute, die Firma besteht aus Bootstrapping. Und deswegen war es natürlich schon sehr wichtig, darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich? Und hat es den gewünschten Effekt? Und mit dieser Idea-Marketing-Aktion hat es sehr gut geklappt, ja.
Super cool. Wie ging es dann für dich weiter? Du hast gesagt, du hast relativ schnell erste Kunden an Land gezogen. Also wie war so die Anfangszeit in deiner neuen Arbeit?
Die Anfangszeit war am Anfang natürlich schon so, dass ich viel Portfolioarbeit machen musste. Also sehr, sehr viel eigene Konzepte und Kreationen überhaupt erstmal auf die Beine stellen, dann mir Teams zusammensuchen, die mit mir Lust hätten, mal ein Shooting zu machen, eine Filmproduktion und so weiter, um dann erstmal einen Instagram-Kanal aufzubauen, meine Website zu bauen, ein Portfolio aufzubauen, das ich dann an Werbeagenturen, Kreativagencies, PR-Agenturen, Director, alle, die in der, ich sag mal, Werbebranche unterwegs sind oder mit Brands zusammenarbeiten und da wirklich in die Kalterkiste gegangen, um mich vorzustellen und zu sagen, hey, schau mal, das mache ich, das bin ich und ich glaube, das wäre richtig toll für eure Kampagnen. Und trotzdem waren wir immer noch in der Corona-Zeit. Das heißt, auch wenn das irgendwie gut ankam, es gab ja trotzdem keine Jobs, es wurden keine Kampagnen geshootet, es gab keine Brand-Events, es gab keine großen Ladeninstallationen, die Läden waren ja zu. Also es war nicht so einfach am Anfang, aber trotzdem war für mich so diese Idee, kein Problem, es wird schon irgendwann klappen, so groß, dass ich mich dahinter geklemmt habe. Und dann tatsächlich kam mein erster Job über den Regisseur, dessen Zimmer ich in Stuttgart in meinem allerersten Semester als Untermiete gemietet habe. Also so mein allererster Job war irgendwie über eine persönliche Verbindung, die ich aber gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber er hat ein bisschen meinen Weg verfolgt und hat für Monkey47 Gin damals einen Werbespot gedreht. Und die hatten damals das Äffchen und wollten einen Dschungel in die Destillerie bauen. Und dann haben die mich gefragt, sag mal, kannst du sowas machen? Und ich so, ja klar, that's the job eigentlich. Und dann haben die mich ins Boot geholt. Und es war ein super, super cooler Job, so mein allererster wirklicher Job am Set. Und ich konnte meine Installation bauen. Es war richtig, richtig cool. Alle waren zufrieden. Und dann habe ich natürlich angefangen, mein Netzwerk in dieser Kreativbranche auch aufzubauen, weil sobald du einmal eine gute Arbeit leistest und der Regisseur oder der Director oder Fotograf, Fotografin, Kameramann, wer auch immer, das gut findet, was du machst und dich auch als Mensch gut findet, dann empfiehlt er dich weiter oder die Person. Und gerade in dieser Bubble, die so klein ist von Produktionsfirmen, Agenturen und so weiter, da ist Word of Mouth und Empfehlung eigentlich das Allerwichtigste. Und so kam ich dann auch zu meinem zweiten Job, was dann sogar schon BMW war, weil das der gleiche Kameramann war und der mich ins Boot wieder geholt hat. Und so Step by Step by Step, natürlich auch mit viel Eigeninitiative, Netzwerkaktivitäten, du musst dein Netzwerk aufbauen. Und das ist, glaube ich, auch bis heute noch eins der trickiest Parts, weil wie kommst du denn an die richtigen Leute ran? Also viel Commitment, auch viel irgendwie clevere Sachen auch mal umsonst machen, damit du die und die Personen kennenlernst. Also Netzwerk ist in meinem Feld extrem wichtig. Und so habe ich meinen Job dann auch bekommen.
Was würdest du sagen, wie viel Geld hast du investiert, bis das Business bei dir losging?
Boah, das ist richtig, richtig schwierig, weil ich habe immer wieder Geld reingesteckt, dann kam wieder ein bisschen was in die Firma irgendwie durch Jobs rein. Das habe ich aber wieder reinvestiert. Also ich habe mir die ersten 2 Jahre kein Gehalt ausgezahlt, keinen einzigen Cent. Also ich habe wirklich on the edge gelebt, aber halt immer noch in der WG, 4er WG. Ich habe wie eine Studentin gelebt. Also meine Bedürfnisse auch krass runtergeschraubt. Dann haben die mir das mal für mich mitgekocht und so. Also ich kam irgendwie durch. Aber ich denke, Bobby, es waren bestimmt 100.000 Euro insgesamt von Jahr 1 bis Jahr 3, würde ich jetzt mal sagen. Aber angefangen habe ich mit 5.000 Euro.
Boah, krass.
Die ich hatte, ja. Und dann habe ich natürlich meine ganzen Sparbücher geleert, mein Konzerngehalt irgendwie immer zur Seite gelegt, weil ich habe irgendwie gar nicht so viel gebraucht. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt legst du es halt irgendwie wo an und dann benutzt es halt später, wenn du dir mal ein Auto kaufen willst oder so. Das habe ich mir damals gedacht. Deswegen hatte ich dann so ein bisschen Kohle auf der Seite, die mich aber halt ein Jahr lang durchgetragen hat. Das geht natürlich viel schneller weg, als man dann denkt. Aber ich glaube, ja, mit 5.000 habe ich begonnen und dann immer wieder so ein bisschen nachgeschossen und ja, jeden Cent, den ich verdient hatte, in der Firma gelassen, um weitermachen zu können.
Hat sich das Investment gelohnt?
Zu 100%. Also zu 100%. Ich habe noch kein einziges Mal innerhalb von 4 oder jetzt im 5. Jahr darüber nachgedacht, ich würde gerne zurück in meinen alten Job gehen oder überhaupt in einen anderen Job gehen. Ich stelle mir manchmal die Frage so, was würdest du eigentlich machen, wenn du jetzt nicht deinen eigenen Job hättest? Also ich habe keine Antwort. Ich bleibe auf jeden Fall bei meinem Job, obwohl der natürlich schon auch, klar, tough ist. Also extrem körperlicher Job. Ich schleppe mich hier halb zu Tode. Ich fahre durch ganz Deutschland, Europa mit einem 14 Meter langen Sprinter, bin bis, keine Ahnung, 18 Stunden lang am Set und so weiter. Also mache alles alleine auch immer noch, arbeite natürlich mit Freelancern, aber der Job ist sehr, sehr, sehr fordernd und sowohl körperlich als auch geistig und kreativ und das aber zu kombinieren und dann noch irgendwie strukturiert und organisiert durch den Arbeitsalltag zu gehen. Aber trotzdem, egal welche Hürde eigentlich vor mir steht und manchmal habe ich auch Momente, wo ich sage, muss jetzt echt die Motivation und ich fühle mich gerade so inspirationslos, aber auch dann am nächsten Tag eigentlich ist es meistens dann schon wieder verflogen und bin wieder happy, dass ich das alles machen kann, wie ich das in mir aufgebaut habe, ja.
Was ist das, was dir Sinn gibt in deinem Job?
Ich glaube, das sind unterschiedliche Dinge, aber eine Sache, die auf jeden Fall für mich als Mensch persönlich sehr wichtig ist, ist, dass ich durch meine Arbeit anderen Menschen irgendwie glücklich machen kann und dann aber auch dadurch so eine äußere Anerkennung bekomme für meine Fähigkeiten, für das, was ich mir ausdenke, für das, was ich erschaffe und so weiter. Also dieser Schaffungsprozess, dass ich mit den Händen meine Ideen umsetzen kann und dann damit jemanden, ja, einfach erfüllen kann und dadurch dann irgendwie so eine Rückspiegelung bekomme. Das ist für mich sehr wichtig tatsächlich. Hab da auch lange drüber nachgedacht, was es eigentlich ist, was bei mir so wichtig ist und wieso das so ist. Aber ja, mittlerweile kann ich das ganz gut sagen. Und dass ich ja vielleicht einfach auch mal was machen kann, was jemand anders vielleicht nicht unbedingt so easy machen könnte.
Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf deine Kindheit, wo du dich ja viel mit Blumen auch beschäftigt hast, würdest du sagen, dass das war der entscheidende Grundbaustein für den Job, den du heute machst?
Ich glaube, ja. Also mir war das, glaube ich, noch nicht so bewusst, auch früher. Ich habe mich einfach dafür interessiert. Ich fand es so schön. Ich war so ein richtiges Streunerkind. Ich war immer viel draußen, hatte eigentlich auch keine richtigen Spiele oder Gameboy hatte ich sowieso nicht. Meine Mama hat mich mal rausgeschickt und meine Oma ist auch so ein Outdoor-Mensch irgendwie. Die hat mich immer in die Wälder geschleppt und über die Felder gefahren und habe viele Dinge auch natürlich von meiner Oma gelernt. Die hat mir Gräser erklärt, Bäume erklärt und hat eine kleine Orchideenzucht zu Hause, würde ich schon mal sagen. Und aber auch mein Papa, der ist extrem, er hat einen extrem grünen Daumen, hat einen wunderschönen Garten in Italien angelegt, züchtet seine eigenen Bonsai-Bäume und so. Also ich habe das schon, glaube ich, auch so ein bisschen mitbekommen, so von meiner, ich sag mal, Außenwelt oder Familienwelt, aber nie so, dass mir das reingeprügelt wurde, sondern einfach, weil ich selber dafür so viel Interesse hatte, dass ich auch nachgefragt habe und mir die Sachen erklären lassen habe. Oder selber Sachen gepflückt habe, mit nach Hause gebracht habe, getrocknet zwischen den Büchern. Teilweise finde ich immer noch Klee in irgendwelchen Büchern. Also diese Faszination und dieses, ich fand das einfach so schön. Wirklich, Blumen sind so wunderschöne Wesen, die einen total in den Bann ziehen können und verzaubern können. Schon allein mit ihrer Ästhetik und mit ihrem Antlitz irgendwie. Und das hat mich natürlich ganz früh schon irgendwie angezogen und das hat sich aber durch meine Jugend und auch mein Studentenleben gezogen. Also ich habe auf den Wochenmärkten immer Blumen gekauft, ich habe immer nebenbei in der Gastro gearbeitet, habe mein Trinkgeld für Blumen ausgegeben und so weiter. Also ich habe mich mit dem Thema sehr lange und sehr viel beschäftigt, sodass ich auch einfach über die Jahre autodidaktisch extrem viel Fachwissen mir angeeignet hatte. Aber für mich war das ganz normal. Also ich habe auch gedacht, dass jeder genau das Gleiche weiß wie ich über Blumen und mir das erst ein bisschen im Austausch mit Freunden bewusst wurde, dass ich eigentlich wirklich ein spezifisches Fachwissen habe und das gar nicht so allgemein ist. Und das war natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt zu verstehen, dass ich wirklich Know-how in dem Feld habe. Und das zu kombinieren mit der Kreativität, das war dann ja wirklich wie so ein kleiner Wow-Moment irgendwie.
Was glaubst du, was hat dich daran gehindert oder was hat dir gefehlt, um direkt damit ins Berufsleben zu starten?
Ich glaube, dadurch, dass es damals, als ich nach der Schule oder mit der Schule fertig war, das war 2012, das noch gar nicht so wirklich gab, dieses Berufsfeld und auch jetzt langsam erst so richtig etabliert wird, hatte ich überhaupt gar nicht diese Möglichkeit, da mal dran zu denken, dass ich vielleicht außerhalb von dem Blumenladen auch was mit Blumen machen könnte. Ich glaube, dadurch, dass einfach die Möglichkeiten und vielleicht auch die Ideen in dem Moment noch eingeschränkt waren und ich aber irgendwie auch studieren wollte. Ich wollte auch dieses Studentenleben haben. Ich habe es geliebt, Studentin zu sein. Habe dann Bachelor und Master gemacht, weil ich es so cool fand, denn dieses Leben, was man sich da dann selbstständig aufbauen konnte, war das, ja, irgendwie gar nicht so auf den Tisch gelegen. Für mich war das, glaube ich, so eine Mischung aus, ich habe an nichts anderes denken können, außer in Blumenladen oder Floristik, was mit Blumen zu tun hat. Und eigentlich will ich aber trotzdem studieren und irgendwie und jetzt keinen Landschaftsgartenbau oder so machen, sondern halt schon so ein bisschen filigraner unterwegs zu sein. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich studiert habe, weil ich natürlich auch nur deswegen dann diese Entscheidung, ein eigenes Business zu gründen, wahrscheinlich auch leichter fällen konnte, weil ich eben, ja, diese zwei Studiengänge hinter mir hatte.
Was würdest du anderen Menschen raten, die vielleicht an so einem Tiefpunkt sind, wie du es in der Pandemie warst? Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
Das Wichtigste in meinen Augen oder zumindest aus meiner Erfahrung heraus ist es, sich aktiv mit einem selbst auseinanderzusetzen und sich bewusst zu fragen, was kann man gut und was will man eigentlich im Leben? Und vielleicht auch so dein eigenes privates Ziel, wo du dich als Mensch in deiner idealen Welt siehst, dieses Ziel vielleicht mal zu formulieren und daraufhin dann aufbauen, welchen Beruf kannst du denn irgendwie erlernen oder quer einsteigen, um dein privates eigenes Ziel zu erreichen. Oder es gibt auch Menschen, wie ich zum Beispiel, für mich ist natürlich mein Beruf auch mein Leben. Also komplett, ne? Also ich, ich sag mal so, von 24 Stunden bin ich auf jeden Fall 15 bis 18 Stunden mit meinem Job beschäftigt jeden Tag. Und wenn das der Fall ist, dann sollte man sich wirklich fragen, was ist eigentlich deine eigentliche Passion und hör in dich rein. Auch wenn es vielleicht was ist, was jetzt nicht diese klassische Karriereleiter irgendwie bedient, kann es vielleicht trotzdem was sein, was genau das Richtige für dich selber ist. Weil wenn man was startet, worin man selber gut ist und worin man glaubt, dann kann es auch nur gut werden am Ende. Weil deine Power und deine Motivation und dein intrinsisches Vorangehen ist so stark, weil du dieses Feld liebst, dass es funktioniert am Ende.
Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Ich wünsche mir für meine Zukunft auf jeden Fall, dass ich weiterhin mehr im Ausland arbeiten kann, dass ich mit meinem Beruf fähig bin, irgendwie andere Länder, andere, ja, florale Landschaften auch kennenzulernen, ein Team mir aufzubauen, dass ich vielleicht auch mal länger im Ausland sein kann als nur einen Monat.
Ich drücke dir die Daumen, dass es genau so funktioniert, aber eigentlich habe ich da überhaupt gar keine Zweifel. Valentina, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und alles Gute für dich.
Sehr gerne, vielen Dank und Happy Day.
Valentina hat uns mit ihrer Geschichte gezeigt, dass berufliche Erfüllung nicht immer einen klaren Plan braucht, sondern Mut, Eigenverantwortung und ein feines Gespür für das, was uns lebendig macht. Besonders berührend finde ich, wie deutlich in ihrem Weg zu spüren ist, es geht nicht nur darum, was wir tun, sondern wie sehr wir dabei wir selbst sein dürfen. Dass ihre größte Stärke die Vorstellungskraft, Kreativität, das sensorische Empfinden lange gar nicht als beruflich wertvoll galt, das kennen viele meiner Coaches. Gerade hochsensible und vielbegabte Menschen sind oft besonders nah dran an solchen inneren Wahrheiten und zugleich weit entfernt davon, ihnen zu vertrauen. Wenn du also gerade an einem Punkt stehst, an dem du zweifelst oder denkst, das, was ich wirklich will, kann doch kein Beruf sein, dann hör noch mal genau hin, was Valentina gesagt hat. Sie sagt, wenn du etwas wirklich liebst und gut darin bist, dann kann es nur gut werden, weil deine Kraft so stark ist. Und das ist genau das, worum es hier im Podcast geht, deinen ganz eigenen, erfüllenden Weg zu finden. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Janike.